Unser nächstes Thema heißt Bibel und Wissenschaft. Hat die Wissenschaft Verspätung? Wir wollen zusammen mehr als 30 Beispiele dazu unter die Lupe nehmen, zusammen anschauen. Bevor wir so richtig einsteigen können, ein paar ganz einfache einleitende Bemerkungen. Wenn wir über Wissenschaft und über Bibel sprechen, sollten wir auch ganz kurz sagen, was ist Wissenschaft, was ist die Bibel. Man könnte Wissenschaft so umschreiben. Wissenschaft ist die menschliche Bemühung, die Natur systematisch zu beobachten und zu erforschen. Ihre Ergebnisse sind stets vorläufig und begrenzt. Wir werden in der Bibel zur wissenschaftlichen Arbeit aufgerufen. Wenn es zum Beispiel im Psalm 111, Vers 2 heißt, groß sind die Taten des Herrn. Sie werden erforscht von allen, die Freude an ihnen haben. Natürlich die Taten des Herrn, das sind auch die Handlungen Gottes in der Heilsgeschichte. Und damit haben wir uns auch beschäftigt. Wir haben uns mit den Taten Gottes in der Heilsgeschichte beschäftigt heute. Aber die Bibel sagt auch, die ganze Natur, die ganze Schöpfung ist Gottes Werk. Und hier werden wir eben aufgerufen, diese Taten des Herrn zu erforschen. Und so ist es auch ganz interessant, dass die moderne Wissenschaft hat ja ganz speziell ihren Anfangsimpuls bekommen durch die Reformation. Natürlich, es begann schon in der Renaissance, aber gerade durch die Reformation bekam die moderne Wissenschaft einen Aufschwung, und der ist so erkennbar, genau in den reformierten Ländern. In den reformierten Ländern ging die Wissenschaft so richtig voran, in Physik, Astronomie und so weiter, während in den katholischen Ländern war das nicht gleich. Die Reformatoren haben betont, die Bibel kommt von Gott, sie ist Gottes schriftliche Offenbarung an uns, und sie sagten, auch die Natur ist Gottes Werk. Und darum, die Natur und die Bibel können nie im Widerstreit sein, denn sie sind von dem gleichen Urheber. Und so haben Leute wie Newton und Kepler und so weiter, die haben wirklich aus einer tiefen Überzeugung, dass die Schöpfung Gottes Werk ist, haben die ihre Wissenschaftsarbeit getan. Newton hat zum Beispiel gesagt, wer ein bisschen Physik betreibt, der kann an Gott glauben. Wer sie aber bis zum Ende denkt, der muss an Gott glauben. Und der ganze Atheismus kam erst später zeitlich in die Naturwissenschaft hinein. Aber es war nicht der Atheismus, der der Anfangsmotor war, dass die modernen Wissenschaften überhaupt entstanden sind. Und darum sind alle großen Wissenschaftler der Anfangszeit, das waren gottgläubige Wissenschaftler. Nun, die Bibel, was ist die Bibel? Sie selber sagt, sie ist Gottes Offenbarung. 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift, das heißt Altes und Neues Testament, ist von Gott eingegeben. Und wir wissen bereits, da steht im Griechischen Theopneustos, von Gott gehaucht. Und wie wir nur durch unseren Hauch, mit Hilfe unseres Hauches sprechen können, bedeutet dies, die Bibel ist Gottes direkte Rede in schriftlich fixierter Form. Sie ist vollkommen und irrtumsfrei, auch wenn sie über die Natur und die Geschichte spricht. Es gibt manchmal Leute, die sagen, ihr könnt doch nicht glauben, die Bibel sei vollkommen, wenn sie über Natur spricht und über Geschichte. Ja, wieso nicht? Die Bibel ist doch kein Naturkundebuch. Nein, hat auch niemand jemals gesagt. Ja, eben. Nein, wir haben noch nie gesagt, die Bibel sei ein Naturkundebuch oder ein Geschichtsbuch an sich, sondern die Bibel ist Gottes Offenbarung, aber sie spricht über die Natur und über die Geschichte. Und wenn sie über die Geschichte spricht, dann immer irrtumsfrei. Wenn sie über die Natur spricht, immer irrtumsfrei. Nun, wir gehen durch ganz verschiedene Wissenschaftsgebiete hindurch und fragen uns, hat die Wissenschaft gegenüber der Bibel Verspätung? Wir beginnen mit Astronomie. Erstens, die Sterne sind unzählbar. Nicht wahr? In Jeremia 33, Vers 22, geschrieben um 600 vor Christus, steht, wie das Sternenheer des Himmels nicht gezählt werden kann. Die biblische Aussage stand klar da, der Mensch kann die Zahl der Sterne nicht zählen. Aber, wenn man so von Auge zum Himmel hinaufschaut, wie viele Sterne sind sichtbar? Etwa 3000 Sterne von Deutschland aus. Natürlich heute mit dieser Lichtverschmutzung, Straßenlampen, die nachts brennen in den Großstädten, ist natürlich nur noch ein Bruchteil davon sichtbar. Aber man muss in die Alpen gehen, weit weg von den Städten. Da wird man überwältigt von einem Sternenhimmel. Das ist ganz gewaltig. Und das Schönste, was ich je erlebt habe, das war vor ein paar Monaten. Das war gerade am Vorabend, als unser ältester Sohn dann ertrunken ist. Und ich bin nachts aus dem Zelt, ganz im Norden von Kanada, aus dem nördlichen Teil von Kanada, bin ich aus dem Zelt gegangen und den Himmel gesehen. Noch nie habe ich eine solche Sternenpracht gesehen. Und die Milchstraße, noch nie in dieser Intensität. Also das war überwältigend, einzigartig. Also von 3000 Sternen kann man da etwa sprechen. Und natürlich, wenn man nach Südafrika geht, da sieht man auf der südlichen Halbkugel der Erde Sterne, die man hier nie sehen kann. Und das sind dann nochmals etwa 3000 Sterne. Und so können wir uns mit der Aussage begnügen, von Auge sichtbar sind etwa insgesamt 2x 3000 Sterne. Und das war so die wissenschaftlich mögliche Antwort in der Antike bis über das Mittelalter hinaus. Aber die Bibel sagte, die Sterne des Himmels kann man nicht zählen. Und da hätte man immer sagen können, ja, schau mal darauf. Und jetzt beginnen wir nochmals dort beim Orion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Und wir kommen wieder auf 3000. Kann man nicht sagen, dass die Sterne absolut unzählbar wären. Nun, Galileo Galilei war der erste Mensch, der 1610 den Himmel mit einem Fernrohr betrachtete. Und er war überwältigt. Er dachte, das sind etwa 30.000 Sterne. Und die Fernrohre wurden immer besser. Man sah immer noch mehr. Schönfeld, ein deutscher Astronom, hatte 1862 eine Liste erstellt mit 324.198 Sternen. Und kurze Zeit später hat er dann noch mal 100.000 weitere Sterne in die Liste aufgenommen. War so ein fleißiger Mann. Und so ist es weitergegangen. Heute spricht man von etwa 10 hoch 22 Sternen. Denn das Weiteste, was man gesehen hat, das ist so die Größenordnung, die man mit dem Hubble-Teleskop sehen kann. Und da schätzt man, man hat so kleine Bereiche des Weltalls ausgezählt, die Galaxien, und dann hochgerechnet. Und da rechnet man heute mit etwa 100 Milliarden Galaxien, also solche Sterneninseln. A durchschnittlich etwa 100 Milliarden Sternen. Und dann gibt es eine 1 mit 22 Nullen. Jetzt ist klar, niemand kann die Zahl der Sterne zählen. Die Bibel hat absolut recht gehabt vor Jahrtausenden schon. Zweitens, die Plejaden sind gebunden. Hiob 38, 31. Aus dem dritten Jahrtausend vor Christus stammt diese Geschichte. Und Gott sagt Hiob, kannst du knüpfen das Gebinde der Plejaden oder lösen die Fesseln des Orion? Die Plejaden, auch das Siebengestirn genannt, sind heute bekannt als ein Sternbild, das eine Ausnahme darstellt. Die meisten Sternbilder, man unterscheidet in der Astronomie etwa 88 Sternbilder, die sind nur von der Erde aus scheinbar eine Konstellation. Aber die Sterne haben normalerweise gar nichts miteinander zu tun. Die sind also im Raum völlig versetzt. Und darum die ganze Astrologie, merkt man, ist schon von daher ein völliger Unsinn. Das ist rein subjektiv, was man von der Erde aus sieht. Aber diese Sterne, sagen wir von Stier oder Jungfrau, die haben miteinander gar nichts zu tun. Aber es gibt Ausnahmen, und das sind die Plejaden. Die Plejaden, die sind wirklich durch die Schwerkraft ganz direkt miteinander verbunden und fliegen im Weltall innerhalb unserer Galaxie. Übrigens, alle Sterne, die wir sehen, sind Sterne unserer Galaxie, unserer Sterninsel. Von Auge sieht man gar nicht andere Einzelsterne. Und nun sind diese Sterne sind wirklich durch die Schwerkraft miteinander verbunden und fliegen in die gleiche Richtung. Klar, mit dem Fernrohr sieht man, das sind ja nicht eben 9 Sterne. Übrigens 7 sieht man eigentlich nicht, man sieht 6. Bei meinem kleinsten Sohn war ich einmal da vor dem Haus und habe ich gesagt, siehst du dort das, die Plejaden? Wie viele Sterne siehst du? 9. Ich sah 6. Er hat keine Brille. Aber habe ich gesagt, ja, sehr richtig. wenn du nicht 6 siehst, dann solltest du 9 sehen. Aber es sind weit über 1000 Sterne, die so miteinander fliegen. Und Gott sagt, kannst du knüpfen, zusammenbinden, das Gebinde der Plejaden. Aber, jetzt kommen wir schon zu drittens, der Orion löst sich. Gott sagt, kannst du lösen oder lösen die Fesseln des Orion? Hier sehen wir das Orion-Sternbild. Mit menschlicher Fantasie kann man sich da einen Helden vorstellen. Arme nach oben, Beine ein bisschen gespreizt. Und dann sieht man hier den Gürtel, diese 3 Sterne. Das ist eben das Gebinde, die Fessel des Orion. Die sind auch ziemlich nahe beieinander, nicht wahr? Übrigens, beim Wintersternhimmel ist Orion ziemlich nahe von den Plejaden. Also wenn man Orion gefunden hat, ist es ziemlich einfach. Dann ein bisschen rechts rüber und dann findet man die Plejaden. Und heute wissen wir, aber das kann man vom Auge nicht sehen, mit den Möglichkeiten von heute wissen wir, dass diese Sterne effektiv auseinanderstreben. Der Gürtel löst sich von Orion. Die Fragen sind absolut perfekt der Realität entsprechend. Nun, Astronomie hängt ja eng zusammen mit Physik. Gehen wir gleich in diesem Bereich weiter. Viertens, Kernspaltung. Der ehemalige Fischer Petrus schreibt in seinem Testament aus der Todeszelle im Jahr 67 nach Christus den 2. Petrusbrief. Das ist sein letztes Schriftstück. Und da spricht er über das künftige Ende des Weltalls. Nach dem 1000-jährigen Reich. Und da sagt er, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an welchem die Himmel vergehen werden, mit gewaltigem Geräusch. Die Elemente aber im Brande werden aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr verbrannt werden. Vers 12. Indem ihr erwartet und sorgfältig vorbereitet die Ankunft des Tages Gottes, dessen wegen die Himmel in Feuer geraten, aufgelöst werden und die Elemente im Brande zerschmelzen werden. Das ist grandios, was hier steht. Hier sagt Petrus, die ganze Welt wird einmal aufgelöst werden. Und zwar so, dass die Elemente im Brand aufgelöst werden. Damals hätte man sich fragen können, aber Petrus, du bist Fischer, und wie kannst du dir vorstellen, dass das Weltall alles brennt und die Erde verbrennt? Das geht doch nicht. Nun, schon die alten Griechen sprachen ja über Atome. Es gab die Atomlehre bei den Philosophen, alles sei aufgebaut aus kleinsten Bestandteilen, den Atomen. Und sie nannten das auf Griechisch to atomon, das Unteilbare, atomon. Petrus benutzt nicht das Wort Atom. Das ist eigentlich ein falsches Wort. Nicht wahr, wenn wir heute sprechen von Atomspaltung, das ist ja in sich ein Widerspruch. In sich ein Widerspruch. Spaltung des Unteilbaren. Aber er benutzt ein anderes Wort im Altgriechischen, das auch das grundlegende Element der Materie bedeutet, Stoicheion. Und das hat aber nicht den falschen Nebengedanken des Unteilbaren, sondern einfach des Grundlegenden. Wir kennen das Wort übrigens aus der Stöchiometrie. In der Chemie die Lehre, wie man Atome zusammensetzt zu Molekülen. Das ist die Stöchiometrie. Stoicheion. Und nun sagt er, die Elemente werden aufgelöst. Man musste 2000 Jahre warten, bis die moderne Physik des 20. Jahrhunderts erkannte, es ist möglich, die Atome zu teilen. Und da können wir gewaltige Energien, die in der Materie gebunden sind, freisetzen. Bis zur Atombombe. Und jedes Teil stimmt also. Die Elemente aufgelöst und dass dabei Brand entsteht. Ist doch erstaunlich. Woher konnte Petrus das wissen? Und fünftens, Kernfusion. Heute wissen wir aus der modernen Physik des 20. Jahrhunderts, man kann Energie auch anders gewinnen, als durch die Spaltung der Atome, nämlich durch die Verschmelzung der Atomkerne. Das ist Kernfusion. Und man vermutet ja, die Sonne produziert die Energie auf diese Weise. Ich sage, man vermutet. Viele sagen, es ist so. Es gibt Mängel in der Beweiskette. Und so muss man, ganz ehrlich muss man sagen, wir vermuten, es ist so, aber es ist nicht mal sicher. Wir wissen nicht einmal, wie das da oben brennt. Ja. Genau. Aber ja, das hält uns einfach demütig. Aber wir wissen Kernfusion, wie das funktioniert. Und Petrus spricht ja nicht nur über das Auflösen der Elemente, sondern da in Vers 12, und die Elemente im Brande zerschmelzen werden. Und zerschmelzen ist griechisch tekomai, heißt wirklich schmelzen, zergehen. Absolut perfekt. Woher konnte er das wissen? Und das vor Albert, ja? Also Albert Einstein. War auch ein Jude, wie Petrus, ja? Sechstens, Lichtbewegung. Bis ins 17. Jahrhundert glaubte man in der Wissenschaft, Licht bewegt sich nicht. Licht ist ein Zustand. Nicht wahr? Finsternis ist ja auch ein Zustand. Finsternis bewegt sich nicht. Das ist einfach die Abwesenheit von Licht. Aber man meinte eben Licht. Ja klar, wenn man eine Fackel anzündet, das Licht ist sofort, gleichzeitig überall. Man kam nicht auf die Idee, dass Licht sich irgendwie bewegen müsste, weil das alles so schnell geht. Heute wissen wir, Lichtgeschwindigkeit hat eine Geschwindigkeit von etwa 300.000 Kilometern pro Sekunde. Also ungefähr in einer Sekunde etwa 7-mal um die Erde herum. Das ist gewaltig. Nun, es war Sir Isaac Newton. 1643 bis 1727, der hat die Teilchentheorie entwickelt. Er hat das Licht beschrieben als Teilchen, die sich im Raum mit ungeheurer Geschwindigkeit ausbreiten. Christian Huygens, 1629 bis 1695, hat das von einer anderen Seite her angeschaut und er hat das Licht beschrieben als Welle, hat die Wellentheorie aufgestellt. Die beiden Theorien ergänzen sich über die Natur des Lichts. Und jedenfalls eben ist klar, beide Theorien machen deutlich, das Licht breitet sich im Raum aus mit einer ungeheuren Geschwindigkeit. Und wieder im Buch Hiob, 38,24, aus dem dritten Jahrtausend vor Christus, kurz nach der Sintflut, stellt Gott Hiob die Frage, welches ist der Weg, auf dem das Licht sich verteilt? Das hätte man alles schon längst wissen können. Hätte nur die Bibel genau lesen müssen. Ja, gehen wir ein bisschen zu den Geowissenschaften, das sind die Erdwissenschaften. Siebtens, die Erde über dem Nichts. Ist ja vielleicht bekannt, die alten Babylonier sahen die Erde als ein schwimmendes Boot, die Hindus als eine Scheibe, getragen von Elefanten, die auf einer Schildkröte stehen. Aber es war dann Kopernikus, 1553, der schließlich beweisen konnte, dass die Erde frei im All hängt. Und wieder Sir Isaac Newton, er entdeckt das Gravitationsgesetz. Dass also die Schwerkraft der Sonne die Erde festhält, sodass die Erde in der Umkreisung um die Sonne über dem Nichts hängen kann. Hiob 26,7, da sagt Hiob selber, er, Gott, hängt die Erde auf über dem Nichts. Also das müssen die Schüler wirklich, solche Stellen muss man präsent haben. Munition muss man dabei haben, wenn der Schüler ein Lehrer irgendwie so erzählt, ja, die Bibel lehrt noch, das ist eine Scheibe und die Erde auf Säulen Hiob 26, Vers 7. Ja, bitte was? Er, Gott, hängt die Erde auf über dem Nichts. Habe ich noch nie gehört. Ja, aber schauen Sie nach in Ihrer Bibel. Steht so. Achtens, die Erdkugel. Die Chinesen sahen die Erde quadratisch. Die alten Ägypter rechteckig, ist verständlich. Ober- und Unterägypten entlang dem Nil, das gibt ein Rechteck, nicht ein Quadrat. Ja, das ist so, die Heimat ist alles, ja? Blut und Boden, ja. Also, Babylonier, die Erde ein schwimmendes Boot, die Hindus, wissen wir schon, eine Scheibe getragen von Elefanten, die auf einer Schildkröte stehen. Und in Jesaja 40, 22 lesen wir, er ist es, der da thront über der Kugel der Erde. Jetzt ist es so, das Wort Chuk auf Hebräisch wird erklärt in dem bekannten Hebräisch Lexikon von Benjamin Davidson, Analytical Hebrew and Chaldee Lexikon, Seite 249, als Sphere, Kugel. Ich weiß, manche haben übersetzt Kreis der Erde. Das ist zu schwach. Denn wir können auch zeigen, wie in anderen Zusammenhängen das Wort Chuk gebraucht wird, zum Beispiel für das scheinbare Himmelsgewölbe. Die Kuppel von Azur, wie ein moderner Dichter sagen würde, wird auch als Chuk bezeichnet. Und darum die französische Darby-Übersetzung, die hat la voûte de la terre. Das ist das Gewölbe der Erde. Das macht diese Kugelgestalt schon deutlich. Und darum mit Fug und Recht übersetze ich, er ist es, der da thront über der Kugel der Erde. Christoph Kolumbus wollte 1492 mit einer Weltumsegelung die Kugelgestalt der Erde beweisen. Und die erste Weltumsegelung gelang dann Fernando Magellan, 1480 bis 1521. Und da war klar, wenn man in eine Richtung losreisen kann, man kommt auf der anderen Seite wieder zurück, dann muss es offensichtlich ziemlich rund sein. Neuntens, das Gewicht der Luft. Bis ins 17. Jahrhundert meinte man, die Luft sei nichts. Was hat er? Kein Gewicht. Ich meine, Hauch ist ja gerade das Synonym für das Nichtige, nicht wahr? Aber schließlich war es Evangelista Torricelli, 1608 bis 1647, ein italienischer Mathematiker und Physiker, der mit der Erfindung des Barometers beweisen konnte, 1643, dass die Luft tatsächlich ein Gewicht besitzt. Und ihr könnt es mal ausprobieren mit einem Ballon. Hängt man einen Ballon an eine Waage, ja? Und dann gleicht man die Waage aus und dann mit der Nadel rein. Da ist bewiesen, die Luft hat ein Gewicht. Ja, wenn die Waage dann kippt. Aber das hat er mit dem Barometer beweisen können. Und nun in Hiob 28, 25 sagt Hiob in Verbindung mit der Schöpfung, als er Gott dem Winde ein Gewicht bestimmte. Da war klar, die Luft, der Wind hat ein Gewicht. Zehntens, der Wasserkreislauf. Der weise König Salomo, um 1000 vor Christus schrieb das Buch Prediger, 1 Vers 7. Alle Flüsse gehen in das Meer. Und das Meer wird nicht voll. Das ist ja eigenartig. Warum wird das Meer eigentlich nie voll? Das ist eine gute Kinderfrage, oder? An den Ort, wohin die Flüsse gehen, dorthin gehen sie immer wieder. Da wird eigentlich der Wasserkreislauf beschrieben, der wissenschaftlich formuliert von Pierre Perrault und Edmond Mariot im 17. Jahrhundert entdeckt wurde. Es war dann Edmund Halley, 1656 bis 1742, der konnte nachweisen, dass Niederschlag, Regen auf der Erde und die Verdunstung von Wasser sich schön die Waage hält. Ist ja auch erstaunlich, nicht wahr? Also es ist genau so. Hier sehen wir die Flüsse aus den Schweizer Alpen, und natürlich auch von überall sonst her. Ja, man ist eben ein bisschen auf die Heimat fixiert. Und diese Flüsse gehen ins Meer. Aber dann wird in den Ozeanen das Wasser in gewaltigen Mengen wieder verdunstet durch die Sonne. Und natürlich schon unterwegs, auch aus den Flüssen, wird das verdunstet. Und dann kommt das wieder runter als Niederschlag. Auch Wasser, das in den Ozeanen verdunstet, wird in Wolken gebunden, wird aufs Festland geführt, regnet wieder ab. Und das gleiche Wasser, das schon mal den Fluss runterging, geht dann wieder. Wohin die Flüsse gehen, dorthin gehen sie immer wieder. Und die Bibel beschreibt sogar jeden Aspekt dieses Kreislaufes. Psalm 135,7 heißt es von Gott, der Dünste aufsteigen lässt. Hiob 36,27, denn er zieht Wassertropfen herauf. Von dem Dunst, den er bildet, träufeln sie als Regen, den die Wolken rieseln und tropfen lassen auf viele Menschen. Und auf Prediger 11, Vers 3 formuliert es so, wenn die Wolken voll Regen sind, so entleeren sie sich auf die Erde. Wunderbar. Nun, elftens, der Windkreislauf. In Prediger 1, Vers 6 lesen wir von einem weiteren Kreislauf. Der Wind geht nach Süden und wendet sich nach Norden. Sich wendend und wendend geht er, und zu seinen Wendungen kehrt der Wind zurück. George Hadley, 1685 bis 1768, entdeckte als erster das Windzirkulationssystem. Und zwar zwischen dem Äquator und dem 30. Breitengrad sieht das so aus. Da haben wir einen dieser Zyklen. Sehen wir hier, im Norden geht die kalte Luft runter, wird dann gegen den Äquator gebracht, wird erhitzt und steigt wieder auf und geht dann da oben wieder nach Norden, sinkt dann dort wieder ab und dadurch entsteht ein ständiger Kreislauf. Aber nur Norden-Süden, nicht Osten-Westen. Und das Spiegelbild dann auch eben auf der südlichen Hemisphäre, wieder dieser Kreislauf, ganz genau gleich. Das ist fantastisch. Genau wie Salomo das beschreibt vor 3000 Jahren. Der Wind geht nach Süden und wendet sich nach Norden. Sich wendend und wendend geht er und zu seinen Wendungen kehrt der Wind zurück. Das ist perfekt beschrieben. Zwölftens, Meeresströmungen. Hier haben wir ein Beispiel, wie ein Wissenschaftler, weil er die Bibel las, etwas entdecken konnte. Es war Matthew Fontaine Maury, 1806 bis 1873, er entdeckte aufgrund von Jesaja 43,16, dass die Ozeane weltweit ein zirkulierendes System sind. Also er las Jesaja 43,16. So spricht der Herr, der einen Weg gibt im Meere und einen Pfad in mächtigen Wassern. Er hat sich gefragt, was ist das, ein Weg im Meer? Es gibt ja keine Autobahnen im Meer, das ist ja klar. Und trotzdem spricht die Bibel über einen Weg im Meer, Pfad in mächtigen Wassern. Und auch der König David sagt im Psalm 8, Vers 8, und die Fische des Meeres, was die Pfade der Meere durchwandert. Wieso spricht er von Wegen, Pfaden im Meer? Und nun, aufgrund der biblischen Aussage kam Maury zur Entdeckung der Golfströme. Und sehen wir, die Golfströme, die sind weltweit ein System. Hier sieht man alle diese Golfströme, die also über riesige Distanzen von Tausenden von Kilometern eben das Wasser der Ozeane auch umwälzen, bis in eine beachtliche Tiefe. Und tatsächlich ist das eben für die Fische dann eben eine wichtige Sache, um auf diesen Golfströmen gewaltige Distanzen zurückzulegen. Vor ein paar Monaten bin ich da mit unserer Familie auf Walfisch-Expedition gegangen. Da sieht man den St. Lawrence River, wie er da in den Atlantik mündet. Und dabei gegen die Mündung zu, da wird er ganz breit, also wie ein Meer fast. Und da kommen die Walfische herein. Und zwar auch die Weißwale, die ja sonst ganz da in den in Polargebieten sind, darum sind sie auch weiß, damit man sie dort nicht sieht. Sieht man, die können natürlich mit diesen Golfströmen da runterkommen, gehen da rein und die finden so sehr viel Plankton. Die fressen sich da an, was sie brauchen. Also hier, bis auf 10 Meter an Minkwale herangegangen und dann die Weißwale, die darf man eigentlich nur bis auf einen halben Kilometer annähern, weil die werden nervös. Aber irgendwie hat das unser Kapitän geschafft, dass er dann plötzlich 10 Meter bei denen war. Aber so haben wir die von ganz nahe gesehen. Gewaltige Tiere. Und ja, da lernt man etwas über diese Pfade im Meer. Übrigens, diese Golfströme sind ganz wichtig, um die Ozeane gesund zu erhalten. Nicht wahr? Wer einen Swimmingpool hat, der weiß, das muss ständig nachts umgewälzt werden. Ja? Die ganze Wassermenge geht runter in den Keller, durch die Pumpe, wieder rauf. Sonst wird das Wasser übel. Ja? Also nicht schön, ohne Pumpe. Und so wird eben auch der Ozean durch die Golfströme wird er gesund erhalten, durch diese Umwälzung. Aber es braucht noch mehr. Durch die Gezeitenwirkung des Mondes, durch seine Anziehungskraft auf die Erde, entsteht ja Ebbe und Flut. Und dadurch wird das Wasser bis auf den Meeresgrund umgewälzt. Und dann hat der Schöpfer noch 3,5% ungefähr Kochsalz hineingegeben zur Desinfektion, weil so viele Fische tagtäglich und andere Tiere sterben. Das ist wunderbar eingerichtet. Ja, das war nur so eine kleine Ergänzung noch zu Punkt 12. Ja, wir sind bereits mitten in der Biologie und da gehen wir weiter. Punkt 13, der Hase wiederkäut doch. In 3. Mose 11 haben wir die Anweisungen Gottes für Israel, welche Säugetiere oder welche Tiere überhaupt darf man essen und welche nicht. Mit anderen Worten, welche sind koscher für Juden und welche nicht. In 3. Mose 11, Vers 4 und 6 liest man, nur diese sollt ihr nicht essen von den Wiederkäuenden, den Hasen, den ihr wiederkäut, aber er hat keine gespaltenen Hufe, unrein soll er euch sein. Da haben sich viele Leute, viele Spötter über die Bibel ausgelassen und gesagt, seht ihr, ein solcher Unsinn steht in der Bibel. Der Hase wiederkäue. Und dabei weiß doch jeder, dass Hasen nicht wiederkäuen. Und das kann man ja testen. Hasenschlachten öffnen und was kommt raus? Nicht vier Magen wie bei den Kühen, immer einer. Das ist kein Wiederkäuer. Ich weiß von einem Mann, der hat Tiermedizin studiert und der hat seinem gläubigen Vater gesagt, schau, ich kann einfach nicht glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Sie sagt, der Hase wiederkäut und das wissen wir ganz genau, dass es nicht stimmt. Erst 1882 wurde die spezielle Art des Wiederkäuens bei Hasen zum ersten Mal wissenschaftlich beschrieben. Und zwar damals in einer französischen Tierärztezeitschrift. Was hat man entdeckt? Natürlich die Hasen fressen und die Kaninchen. Und dann kommen diese braunen Kügelchen, die sind ja weltberühmt. Sehr eklig für Hasenhalter. Aber das ist eben nicht das Erste. Wenn sie fressen, dann kommen grüne Kügelchen raus. Aber die nehmen sie normalerweise gerade an der Austrittsstelle ab mit dem Mund und fressen die nochmals. Und das ist ganz wichtig. Die können dadurch harte Zellulose, die sie gar nicht verdauen könnten mit ihrem Magen, die können sie durch den zweiten Durchgang können sie das öffnen und sich nützlich zutragen. Auch Vitamin B wird gewonnen. Und die ganze Sache ist so wichtig, dieses Wiederkäuen. Nicht Wiederkäuen heißt ja nicht vier Magen haben, sondern das heißt nochmals das gleiche fressen, was man schon mal gefressen hat. Also, dann ist es Wiederkäuen, ja? In dem Sinn kann ja auch mal ein Hund sogar wiederkäuen. Aber lassen wir das. Ich will nur sagen, die fressen das zweimal und es ist so wichtig, wenn man sie hindert daran, nach 3 Wochen sind sie tot. Also man muss den Versuch nicht nochmals machen. So wichtig ist das Wiederkäuen für sie. Und da muss man also sagen, warum hat man das nicht früher entdeckt? Hier hat wirklich die Wissenschaft geschlafen. 3.500 Jahre. Ja, warum? Warum geschlafen? Ja, weil die Kaninchen und die Hasen machen das meistens nachts. Wann auch die meisten Wissenschaftler schlafen. Vierzehnter Punkt, die Ameise legt doch Wintervorräte an. König Salomo, der ja die Natur beobachtet hat, alle möglichen Pflanzen hat er beschrieben und Tiere. Er hat von der Zeder gesprochen bis zum kleinen Isop, der an der Wand herauswächst. Und er sagt in Sprüche 6, Vers 6, Geh hin zur Ameise, du Fauler, siehe ihre Wege und werde weise. Sie, die keinen Richter, Vorsteher und Gebieter hat. Sie bereitet im Sommer ihr Brot, hat in der Ernte ihre Nahrung angesammelt. Bis wann willst du liegen, du Fauler? Wann willst du von deinem Schlafe aufstehen? König Salomo sagt, im Sommer bereiten die Ameisen Vorräte. Und da haben wir in der Wissenschaft gesagt, das ist falsch. Das ist falsch, stimmt einfach nicht. Eine falsche Aussage in der Bibel. Und das Ganze steht dann sogar noch zweimal in der Bibel. Denn Agur, der Sohn von Jake, schreibt in Sprüche 30, 25, die Ameisen ein nicht starkes Volk und doch bereiten sie im Sommer ihre Speise. Nun, die Forschung glaubte nicht an Wintervorräte bei Ameisen und erst J.T. Mockridge und H. McCook machten die Entdeckung um 1880, dass es doch so ist. Und das weiß heute auch Microsoft, denn hier, dieses Bild stammt aus dem tollen Lexikon Encarta von Microsoft. Und da sehen wir einen Schnitt durch einen Ameisenbau. Und sieht man da ganz unten, im unteren Bereich, aber nicht da oben, wo man am schnellsten hinkommt mit Beobachtung. Da unten, was steht da? Wintervorratskammer. Ja, war also doch richtig. 15. Punkt. Am Anfang doch kein Männlein. Ja, ich muss erklären. In der modernen Medizin des 19. Jahrhunderts hat man die menschlichen Samenzellen begonnen zu erforschen. Und die Mikroskope waren noch nicht ganz so von Zeiss und so, ja, noch nicht ganz so entwickelt. Und die haben männliche Samenzellen angeschaut und die haben gesagt, das sieht aus wie ein kleines Männchen. Und da haben also geglaubt, der Mensch entstehe so. Durch die Zeugung gelangt ein ganz, 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 ganz mikroskopisch kleines Männchen, oder Weibchen natürlich, in den Mutterleib und entwickelt sich dann 9 Monate und dann kommt das Resultat so 50 Zentimeter plus minus, ja, ein Männchen, ein Junge oder ein Mädchen. In der Bibel stand das ganz anders. Im Psalm 139, Vers 16 sagt König David vor 3000 Jahren, meinen ungeformten Knäuel. Hebräisch Golem heißt ungeformter Knäuel, ungeformte Masse, unentwickelte Masse. Meinen ungeformten Knäuel sahen deine Augen und es waren alle Lebenstage in dein Buch eingeschrieben, die zuvor bestimmt waren, als derselben noch keiner war. David beschreibt im Zusammenhang seine Entwicklung im Mutterleib. Und beschreibt sich als ungeformter Knäuel. Nun, heute wissen wir, wie das ist. Was wir hier sehen, ist ein Mensch am dritten Tag nach der Zeugung. Es ist so, es ist eben nicht nur die Samenzelle, sondern die Eizelle. Auch die Frau hat ihren Beitrag. Das wusste man nicht. Früher. Obwohl in der Bibel konnte man immer schon lesen von dem Samen des Weibes. Samen heißt ja einfach eine Fruchtzelle, ja? Aber vom Samen des Weibes und von dem Samen des Mannes wird gesprochen. Da war biblisch von Anfang an klar, dass es zwei Bestandteile sind. Und wenn Samenzelle und Eizelle sich vereinigen, dann ist eben die Befruchtung vollzogen. Und dieses befruchtete Ei nennt man die Zygote. Nun geht das weiter so. Die Zygote wandert durch den Eileiter. Etwa 36 Stunden nach der Befruchtung setzt im Eileiter die erste Zellteilung ein. Diese findet etwa 2-mal pro Tag statt. Und jetzt sehen wir, da ist es schon etwas fortgeschritten. Und es ist genau das Stadium des dritten Tages. Das entspricht genau dem Wort Golem, ungeformter Knäuel. Und dann geht das weiter. Und plötzlich beginnen sich Furchen zu bilden. Und aus diesen Furchen entstehen zum Beispiel in sehr frühem Stadium der Gehörkanal. Ja, das erinnert uns an Psalm 40, wo der Herr Jesus sagt, Ohren hast du mir gegraben. Und im Psalm 40, in Hebräer 10 wird er das zitiert, einen Leib hast du mir bereitet. Ohren hast du mir gegraben. Das ist die Bereitung des Leibes im Mutterleib. Das ist fantastisch, diese Details, diese Präzision der Bibel. Meine ungeformten Knäuel sahen deine Augen. Und dann sagt David, und meine Lebenstage waren schon eingeschrieben in dein Buch. Das Buch des Lebens. Von Gott gesehen. Das würde zu weit führen, aber man kann zeigen, dass Gott alle Menschen von Anfang der Schöpfung an ins Buch des Lebens eingetragen hat. Und auch die Zahl der Lebenstage sind dort eingeschrieben. Ich habe mal an einer Beerdigung, habe ich vorher noch bei der Vorbereitung für die Ansprache, habe ich genau die Tage ausgerechnet, wie lange dieser Mensch gelebt hat. Da habe ich gesagt, dieser Mensch hat so und so viele Tage gelebt, so viele tausend Tage. Und das war alles schon eingeschrieben im Buch des Lebens. Und Gott möchte damit zeigen, er will das Leben für jeden Menschen. Aber wenn der Mensch sich in diesen Lebenstagen nicht bekehrt und die Gnadenzeit an sich vorbeigehen lässt, wird er gelöscht aus dem Buch des Lebens. Und darum haben wir verschiedene Stellen, die sprechen über das Gelöschtwerden. Zum Beispiel Psalm 69, die Feinde des Herrn Jesus, die ihn verworfen haben, die sollen gelöscht werden aus dem Buch des Lebens und nicht eingeschrieben sein mit den Gerechten. Und einmal vor dem großen weißen Thron, nach der Auflösung des Universums, werden alle Menschen erscheinen müssen vor dem Richter. Und das Buch des Lebens wird zeigen, ihr steht nicht geschrieben, weil ihr nicht gewollt habt. Gott hat gewollt. Gott hat niemanden für die Verdammnis vorgesehen. Er ist ein Gott des Lebens. So, das war nur noch ein kleiner Exkurs, aber zu etwas ganz Wichtigem. Ja, noch eine Minute bis zur Pause. 16. Beschneidung am 8. Tag. In 3. Mose 12, Vers 3 finden wir das Gesetz für alle jüdischen, israelitischen Knaben. Und am 8. Tag soll das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten werden. Der Gottlose, der Frevler, auch im Alten Testament hätte sich sagen können, warum soll ich das am 8. Tag machen? Ich mache das am 6. Tag. Gott hat gesagt, am 8. Tag. Nun, heute verstehen wir, warum. Vom 1. bis zum 5. Tag hat der Mensch nach der Geburt ganz klar zu wenig Prothrombin im Blut. Prothrombin ist ein Gerinnungsstoff, also wenn wir uns verletzen, dann verdickt sich das Blut und die Wunde wird wieder verschlossen. Aber wenn wir zu wenig Prothrombin haben, es gibt ja auch eine Krankheit, wo das der Fall ist, dann besteht bei kleinen Verletzungen schon die Gefahr der Verblutung. Am 3. Tag nach der Geburt hat der Mensch durchschnittlich 30% Prothrombin, aber am 8. Tag wird der Punkt erreicht mit 110%. Das ist die absolute Spitze und dann geht es wieder runter. 9. Tag 100% und beim gesunden Menschen so ist es das ganze Leben. Das hat Dr. Nathan Sancillo entdeckt. Das heißt also, der 8. Tag ist der absolut ideale Tag für die Beschneidung eines Babys. Und natürlich könnte jemand sagen, wie im Islam könnte man das vielleicht auch machen mit zehn Jahren. Ich war zum Beispiel oft in Tadschikistan und da habe ich gelernt, wie das dort geht. Die machen Beschneidung irgendwann. Die haben das ja aus dem Judentum abgeguckt. Aber eben, nicht so, wie es in der Bibel steht. Und da kommt dann mal die Großmutter mit dem Küchenmesser und erledigt das. Das ist schrecklich. Die Jungs, die jaulen dann eine ganze Woche, die können nicht mehr spielen, haben keine Freude mehr, nichts. Und wenn man das am 8. Tag macht, das ist in der Erinnerung des Babys vollkommen ausgelöscht. Es gibt kein Trauma. Aber ich meine, wenn da so ein tadschikischer Junge so komische Zuckungen bekommt, wenn man dann das Küchenmesser aufhält, das könnte ich verstehen, ja? Da hätte ich vielleicht auch einen Schaden. Also, das ist so wunderbar, wie Gott das vorgesehen hat. Am 8. Tag soll das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten werden. So, jetzt machen wir Pause.